Zeit ist so unheimlich wertvoll und dass ich für mich gemerkt habe, ich möchte die nicht mehr mit Menschen verbringen, die mir wirklich auch nicht gut tun. Und da habe ich auch durch die Begleitung ein viel feineres Gefühl zu mir selber gefunden. So, alle ziehen schwarz an, niemand traut sich irgendwie zu reden und ich habe manchmal das Gefühl, dass allein schon die Beerdigung an sich dann schon ein Tabu ist. Also wir wissen ja auch nicht, was das Leben mit sich bringt. Das können wir auch nicht kontrollieren, das passiert halt. Und warum müssen wir versuchen, auch im Danach schon, obwohl wir noch am Leben sind, versuchen, die Kontrolle darüber zu erlangen, was danach passiert.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Gästin ist Buchautorin. Sie ist Sterbe- und Trauerbegleiterin und sie sagt, im Tod habe ich wahnsinnig viel über das Leben gelernt. Und sie kämpft dafür, dass das Thema Tod enttabuisiert wird. Mehr vom Leben heißt ihr Buchdebüt und ich freue mich sehr, dass Johanna Klug heute bei mir in der Küche sitzt.
Hi.
Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch und was für eine entspannte Atmosphäre.
Hier ist das so?
Mitten in der Küche, mitten im Leben, ja.
Mittendrin irgendwie, ne? Passt ja ganz gut zum Thema auch.
Auf jeden Fall. Ich finde das super entspannt, weil letztendlich passieren ja auch immer, finde ich, die besten Gespräche entweder zwischen so Tür und Angel oder am Küchentisch, ne? Wo einfach Menschen zusammenkommen, essen, trinken. Und da passt der Tod doch eigentlich auch total gut rein.
Ja, du hast recht, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Also ich meine, ich sitze immer mit meinen Gästen am Küchentisch, aber dass dieses Ding von, hey, hier gehört auch der Tod hin, ist eigentlich ein ganz treffender Punkt. Aber bevor wir darüber reden, über den Tod und über dich und deinen Job, lass uns wie immer am Anfang des Podcasts zuerst klären, Johanna, Fenster oder Gang?
Auf jeden Fall Fenster. Erstens, weil man so gut die Landschaft überblicken kann und mit den Gedanken irgendwie auf Reise gehen kann, weil der Körper ist es ja in dem Moment dann auch und man ist so ein bisschen fernab vom Geschehen und ich kann mich so ein bisschen rausziehen, habe eher so ein bisschen irgendwie den Raum für mich, auch zwischen den Sitzreihen, deswegen immer lieber eigentlich Fenster, außer es geht halt dann nicht anders.
Was ja auch schon mal sein kann, ja. Ne? Ich habe mich gefragt, wenn wir über das Thema Tod reden, wenn wir über den Tod reden, was ist so eine gute Einstiegsfrage? Und ich habe mich damit sehr schwer getan, ehrlich gesagt, eine gute treffende Frage zu finden. Und irgendwie kam mir dann in den Sinn, dich einfach zu fragen, was dir denn als erstes in den Sinn kommt, wenn du an den Tod denkst.
Ja, eigentlich so, dass es halt einfach dazugehört. Also, dass es ein Teil ist von uns allen.
Das ist so deine erste Assoziation, ne? Aber ja. Hast du das Gefühl, dass das auch alle anderen antworten würden, wenn man sie fragen würde?
Nein. Wahrscheinlich eher weniger. Wahrscheinlich würden viele antworten, ja, nee, damit möchte ich mich jetzt gar nicht mal auseinandersetzen. Das ist einfach nur schwer und Gott, es ist einfach schon echt oft passiert, dass ich halt auch in diese Schubladen gesteckt werde. So. Oder dass dann halt gesagt wird, wie kannst du das denn machen, dich damit beschäftigen und irgendwie wirkst du ja gar nicht so morbide auf mich. Ich glaube, das geht dann für viele einfach nicht zusammen. Aber ja, für mich ist es einfach ein Teil und es hat für mich auch nichts Schweres. Es darf einfach alles da sein, wenn es um das Thema geht.
Was glaubst du, woran liegt es, dass es aber für viele Menschen so schwer ist? Ist es einfach die Angst davor, sich mit seinem eigenen Ableben irgendwie auseinanderzusetzen?
Ja, ich bin mir relativ sicher, dass das halt so die Urangst aller Ängste so ist. Und ich meine, ich glaube, deswegen finden es viele Menschen auch so schwierig, sich damit zu konfrontieren. Oder wenn halt auch jemand stirbt oder sehr, sehr schwer krank ist. Weil wenn du den ja als Gegenüber hast, dann konfrontierst du dich ja selber damit, dass du auch vielleicht krank werden könntest oder dass halt alles einfach so endlich ist.
Kannst du dich noch daran erinnern? Kannst du sagen, was für dich der Impuls war, zu sagen, mir ist es wichtig, mich mit dem Tod auseinanderzusetzen und ich möchte auch Sterbe- und Trauerbegleiterin werden.
Also das ist jetzt ja schon auch einige Jahre her und ich habe das Gefühl, so mit den Jahren hat sich das ja immer mehr entwickelt oder ist immer größer geworden, noch viel wichtiger. Aber so dieser erste Impuls war eigentlich, als ich in den Niederlanden für mein erstes Auslandssemester war und ich auf einmal entdeckt habe für mich, was es bedeutet, so frei zu sein oder so vielleicht auf dem Weg ins Erwachsenenalter. So, ich hatte immer unglaubliche Angst davor, erwachsen zu werden, weil ich immer dachte, oh, ne, es gibt ja auch dieses eine Buch, Der Ernst des Lebens, und das alles so ganz düster und schwarz. Und ich dachte immer so, boah, wenn sich so Erwachsenwerden anfühlt und wenn so Erwachsene wirklich sind, dann ist das was, was ich niemals erreichen will. Und ich hatte da einfach unglaublich Angst davor. Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, oh nee, erwachsen werden und erwachsen sein, also ist ja auch ein Prozess und das kann ja auch total schön sein. Und das habe ich dann gemerkt, als ich im Ausland war und verstanden habe, dass ich ja auch mit dem Eintritt in dieses ja, Erwachsenenalter, das man dann hat, irgendwie so frei reisen kann und so. Also dieses Verständnis von Freiheit und Selbstbestimmung, auch entscheiden zu können, wo ich wohne und wie ich meinen Tag strukturiere und gestalte, und dass da nicht mehr so die Eltern oder irgendwelche anderen Menschen da so jetzt sagen können, so das und das sollst du jetzt so machen. Und ich glaube, damit habe ich verstanden oder begriffen, dass ich eins unbedingt möchte, nämlich Sterbende begleiten. Davon, also damals wusste ich noch gar nichts von Palliativ oder Hospizarbeit. Das war mir alles völlig fremd, weil ich auch aus keiner Familie komme, wo das irgendwie jemals Thema war. Und ich musste mir das auch erstmal zusammen recherchieren. Und ja, aber ich glaube, das war so dieser Gedankengang, dass ich gemerkt habe, als ich, ja, ich hatte alle Freiheiten und irgendwie hat der Tod dann irgendwie so dazugehört.
Weil du jetzt gerade Palliativpflege erwähnt hast, lass uns doch vielleicht nochmal einfach das versuchen, nochmal ein bisschen zu erklären, weil ich glaube, auch heute gibt es noch wahnsinnig viele Menschen, die damit vielleicht noch nicht so konfrontiert worden sind oder davon noch nicht so viel Ahnung haben. Ich kenne es aus meiner Zeit im Kinderhospiz. Ich weiß noch, dass unser Palliativmediziner, der immer aus dem Krankenhaus kam auf die Station, mir irgendwann mal erklärt hat, dass er gesagt hat, es geht darum, nicht den Tod aufzuhalten oder irgendwas dagegen zu tun, sondern es geht darum, dass die Menschen würdevoll von dieser Erde gehen können. Würdest du das auch so unterschreiben oder wie beschreibst du Palliativpflege?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das einen total schönen Angang oder so schön, wie das eingebettet wurde. Und letztendlich bedeutet das ja auch, dass nicht nur der Patient oder die Patientin irgendwie gesehen werden und behandelt, körperlich, wie es halt sonst auf allen anderen Stationen so gemacht wird, sondern so ganzheitlich, also dass auch die Zugehörigen, FreundInnen, Bekannte dazugezogen werden und dass ganzheitlich auf den Körper des Menschen geschaut wird, also nicht nur irgendwie die Schmerzmedikation, die ja natürlich auch sehr wichtig ist, aber da zu gucken, sondern auch auf den Atem, da kommen ja AtemtherapeutInnen und wer kommt denn noch alles her? Die ehrenamtlichen KunsttherapeutInnen, Musik ist da auch ein ganz großes Thema. Und ja, da wird halt so ganzheitlich geschaut. Man wird wirklich so mit einem Mantel umhüllt, ne? Wie auch das Wort Palliare auch aus dem Lateinischen ja kommt. Also genau, das ist irgendwie, finde ich, so ganzheitlich und nicht nur auf die körperliche Hülle beschränkt.
Was tust du als Sterbe- und Trauerbegleiterin, wenn du beispielsweise im Hospiz bist oder auf der Palliativstation? Wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Hörst du zu? Gehst du ins Gespräch? Was machst du mit Sterbenden?
Also dafür würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, gibt es keine Checkliste oder so, sondern ich habe über die Jahre einfach gemerkt, wie wichtig es ist, auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und ich einfach immer jedes Mal aufs Neue gucke, wie diese Energie in dem Raum gerade ist. Also was ist da für ein Mensch, was ist da für ein Bedürfnis? Ist es vielleicht wirklich gut zu reden, zuzuhören oder da zu sein? Jetzt zum Beispiel war ich letztens auch wieder im Hospiz und bei dem einen Gast, weil im Hospiz sagt man ja Gast, mit dem bin ich dann einfach eine Runde durch Neukölln gedreht, so. Er saß im Rollstuhl und wir sind dann zum Bäcker gefahren und dann hat er sich so ein Mohnhörnchen geholt und war dann irgendwie so super happy damit und er war irgendwie seit Monaten nicht mehr draußen und ich kannte ihn noch gar nicht und irgendwie waren alle so voll überrascht, so dass er jetzt auf einmal so dieses dringende Bedürfnis hatte, rauszugehen und dann war ich irgendwie da und es hat sich dann so ergeben und das war ein total schöner Ausflug, der auch zwar nur kurz war, aber der war so intensiv. Und da merke ich dann immer so, wie toll das ist, weil solche Momente einfach so tief gehen. Und auch wenn wir jetzt nur ein Mohnhörnchen gekauft haben für ihn, war das einfach so ein ganz, ganz besonderes Erlebnis.
ich weiß es tatsächlich auch noch aus dem Kinderhospiz, das erzähle ich auch ganz oft. Das war für viele der GästInnen quasi dort immer ein Highlight. Wir haben freitagsabends oft selber Pizza belegt und das war für die Kinder ein Traum, weil die, das war für die so schön zu sagen, heute darf ich meine eigene Pizza belegen und das machen, was ich jetzt irgendwie einfach möchte. Und das war, wirkt für uns vielleicht als absolute Lappalie oder Banalität vielleicht, ne, dass man sagt, naja, aber es ist ja irgendwie nur eine Pizza belegen und für die war das so ein besonderer Moment irgendwie. Das habe ich tatsächlich irgendwie auch mitgenommen. Mehr vom Leben heißt ja dein Buch und ich habe ja auch schon gesagt, dass du ganz viel über das Leben gelernt hast, weil du dich mit dem Tod auseinandersetzt. Kannst du das sagen, was das für Dinge sind, die du gelernt hast?
Ich glaube, das ist genau, wie du es gerade erwähnt hast, mit diesen Banalitäten, die oft gar keine sind. Also das Große im Kleinen zu sehen, worum wir alle wissen und es dann trotzdem im Alltag so untergeht. Und ich glaube auch, das ist ja so ein Hype, auch gerade diese ganzen Podcasts, Meditationen, Achtsamkeitsratgeber und so. Wir sind total voll damit. Das ist so eine Reizüberflutung. Und irgendwie geht es auch wieder in diese Konsumentenrichtung. Aber ich finde irgendwie, wir brauchen das alles eigentlich auch gar nicht, aber wir brauchen es gerade, weil wir den Blick für das Wesentliche verloren haben. Und deswegen versuchen wir das irgendwie mit Konsum und mit solchen Angeboten, die uns gemacht werden, irgendwie krampfhaft zu finden. Also das ist so irgendwie meine Wahrnehmung irgendwie gerade von der Welt, dass wir gerade sehr, sehr suchend sind. Und irgendwie auch jetzt vielleicht durch Corona, das schlägt ja alles so ein bisschen auf die Lunge, dass uns irgendwie die Luft zum Atmen fehlt. Und Corona spiegelt das nochmal sehr, sehr dolle. Das ist so meine Empfindung gerade. Genau, und was ich für mich auf jeden Fall gelernt habe, genau, also diese kleinen Dinge zu sehen und dass ich auch viel kompromissloser geworden bin, was meine Zeit bedeutet. Also Zeit ist so unheimlich wertvoll und dass ich für mich gemerkt habe, ich möchte die nicht mehr mit Menschen verbringen, die mir wirklich auch nicht gut tun. Und da habe ich auch durch die Begleitung ein viel feineres Gefühl zu mir selber gefunden, weil ich mich da sehr zurücknehme, ich mache mich sehr leer. Natürlich bin ich irgendwie mit meiner Biografie, mit meiner Person irgendwie anwesend und resoniere ja auch mit dem Menschen, aber trotzdem geht's halt nicht um mich und nicht um meine Geschichte. Und dadurch habe ich irgendwie viel feiner gelernt, hinzuspüren. Und das merke ich halt jetzt auch, dass ich das so mitnehmen kann in diese andere Welt, in die eigentlich, ja, in meine Lebenswelt zurück und dass ich mir ganz gezielt irgendwie die Zeit für mich nehme, aber auch es mir einteile, mit welchen Menschen ich meine Zeit verbringen möchte und ja, dass ich viel enger mit mir, glaube ich, verbunden bin.
Und ich glaube, das hast du, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesagt, dass es darum geht, irgendwie den Fokus nochmal eben auf die wichtigen Dinge im Leben zu lenken, ne? Eben nicht diese materialistischen und nicht dieses, ich brauche etwas Haptisches, sondern irgendwie den Fokus auf Menschen und Beziehungen und miteinander in Beziehung treten, ist irgendwie auch ein Stück weit, ne?
Ja, weil ich glaube, das ist halt auch das, was dann am Ende bleibt. Also am Ende bleibt nicht die Playstation oder irgendwie der Schmuck oder die Anhäufung von irgendwelchen tollen, teuren Möbeln oder einem geilen Haus, sondern es ist die Beziehung, die Qualität für das Leben gibt. Und genau, deswegen so jetzt auch gerade in Berlin in meinem Zimmer, so ich habe halt ein Bett, ein Schreibtisch, eine Kleiderstange, so. Und das langt mir auch, irgendwie brauche ich auch gerade nicht mehr. Und ich merke bei jedem Umzug, und ich bin in den letzten Jahren sehr viel immer umgezogen, habe ich jedes Mal einfach weniger mitgenommen oder auch fast dagelassen und immer jedes Mal aussortiert, weil halt auch einfach so ist ja so ein Statussymbol auch, ne, so irgendwie dieses ganze Konsumieren und das macht mich irgendwie müde, weil ich das Gefühl habe, ich kann dann selber gar nicht mehr atmen, wenn alles so vollgestellt ist und deswegen bin ich einfach immer der Fan von weniger ist dann doch echt wirklich mehr.
Hast du das Gefühl in deiner Arbeit, dass Sterbende auf ihr Leben oder auf den Tod anders blicken, je nachdem, wie sie gelebt haben?
Ja, das ist auch so unglaublich unterschiedlich, finde ich. Weiß nicht, was du jetzt, was du selber auch dafür Erfahrungen gemacht hast, aber bei mir ist es jedes Mal anders. Also manchmal klar sind das schon so Sachen, dass viele sterbende Menschen irgendwas bereuen, aber trotzdem relativ entspannt sind. Also bisher habe ich jetzt noch niemanden so richtig erlebt, der so richtig nochmal mit sich selber in Konflikt getreten ist. Aber also mit sich selber, aber dass oft irgendwie so bestehende Familienkonflikte irgendwie noch ganz schön gedrückt haben auf die Seele und dass viele Menschen dann doch auch erst gehen, die ja sterben konnten, wenn das so ein bisschen irgendwie angeschaut wurde, drüber geredet wurde, ja.
Ja, aber ich hatte gar nichts so konkret im Kopf, aber ich glaube, das war so ein bisschen das, wo meine Frage drauf abgezielt hat, weil das ja so ein bisschen auch vielleicht nochmal ein Impuls sein kann für Menschen zu sagen, hey, schau mal, dass du irgendwie deine Beziehungen und deine familiären, freundschaftlichen Liebesbeziehungen im Leben irgendwie regelst. Also es muss nicht alles perfekt sein, aber schau, dass du versuchst, irgendwie Konflikte aus dem Weg zu räumen, dass du so ein bisschen den Schreibtisch deines Lebens so ein bisschen aufräumst, bevor es halt irgendwie vorbei ist, ne? Und ja. Aber das ist ja genau der Punkt, den du da ansprichst.
Ja, und dass wir auch wegkommen von diesem Gedanken, dass Liebe so, die wird so romantisiert. Also es ist immer so, ja, was. Also Liebe ist immer in diese Form von, ich muss in einer Liebesbeziehung sein oder so. Und das ist Quatsch. Das ist, finde ich, totaler Blödsinn, weil Liebe ja überall drin steckt. Und auch Trauer ist ja so eine ganz reine Form von Liebe. Und Liebe ist halt das, was trägt. Und Liebe ist nicht dieses romantisierte, was man auch über die Medien vor allem so stark vermittelt bekommt. Und ich glaube, davon müssen wir uns echt lösen.
Stichwort toxische Romantik so ein bisschen, ne?
Das passt total. Sehr gut, ja. Total, ja.
Hast du eine Vorstellung von deinem eigenen Tod, von deiner eigenen Beerdigung?
Also ich würde ja eigentlich wirklich am allerliebsten kompostiert werden, so wie das in den USA ja in vielen so in Washington D.C. ist das, glaube ich, jetzt auf jeden Fall safe legal und die preschen da gerade richtig vor und es wird richtig gut auch angenommen und ich finde diesen Gedanken einfach total schön. Und hoffentlich sterbe ich erst dann, wenn das irgendwie möglich ist in Deutschland. So ist ja natürlich irgendwie optimal, finde ich. Ja, aber ansonsten will ich schon, dass das irgendwie eine Party wird. So. Und ich meine, wenn man mal nach Südafrika schaut oder in andere Kulturen, andere Länder, da sind wir in Deutschland schon irgendwie ganz schön stehen geblieben, finde ich. Auch mit diesem so, alle ziehen schwarz an, niemand traut sich irgendwie zu reden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass allein schon, die Beerdigung an sich dann schon ein Tabu ist. Mhm. Also in dieser Begegnung und dem Ganzen, was es da eigentlich dann, was da passiert, ja.
Gerade weil du Südafrika angesprochen hast, du hast ja auch tatsächlich mal in einem Hospiz in Südafrika gearbeitet, ne?
Ja.
Das heißt, du hast da erlebt, dass mit dem Tod anders umgegangen wird, fröhlicher umgegangen wird als hier bei uns in Deutschland oder in unserer westlichen Kultur. Ist das so?
Ja, also auf jeden Fall wird da eine Beerdigung größer gefeiert als jede Hochzeit. Das ist ein tagelanges Fest. Es gibt auch diese Klageweiber, was ja auch relativ dann doch irgendwie verbreiteter ist, wenn man auch mal jetzt auch so in Osteuropa guckt oder so. In dem Hospiz, in dem ich da mal halt gearbeitet habe, da war das dann schon so, dass die Menschen, die da hingekommen sind, total dankbar waren, dass sie da sein durften. Und das war für die wirklich, also ich meine, Hospiz ist ja so dieser Ursprungsgedanke wie so eine Herberge. Deswegen heißen die Menschen da ja auch Gäste oder Gästinnen. Sagt man das Gästinnen? Keine Ahnung.
Ja. Ich sag das ja, immer, auf jeden Fall.
Voll gut, okay. Ja. Und für die war das wirklich wie so eine Herberge, wie so ein Hotel. Die haben dreimal am Tag warmes Essen bekommen. Die wurden gepflegt, gewaschen. Und da wurde sich so ganzheitlich um die gekümmert, dass sie da gar nicht mehr weg wollten. Weil es denen noch nie in ihrem ganzen Leben so gut ging. Und das ist ja natürlich auch ein ganz anderer Ansatz. Man kann das ja auch gar nicht vergleichen. Aber allein schon die Art und Weise, wie die Menschen diesen Ort gesehen haben, war schon ganz anders.
Ich muss noch mal ganz kurz zurück zum Kompostieren kommen. Yes. Warum dir das so wichtig ist, oder die Frage ist, warum ist dir das so wichtig? Weil du das Gefühl hast von, ich möchte wieder Teil des Lebens oder des Kreislaufs der Natur sein? Oder warum empfindest du das als so erstrebenswert?
Ja, ich meine, aus wie viel Prozent Wasser bestehen wir? Ich glaube, es sind so fast 80% oder so eigentlich. Mhm. Und deswegen, sind wir irgendwie nichts anderes als Erde, so Erde und Wasser und ach, keine Ahnung. Und genau, bei der Kremation finde ich das halt so krass, wie viel Energie dafür gebraucht wird. Und auch wenn man den Dingen den natürlichen Lauf lässt mit Sarg und allem, dann braucht das halt so viele Jahre. Und dann ist es auch wieder so die Sache, ne, dann muss man hier diesen Platz kaufen. Und dann, wenn du irgendwann kein Geld mehr dafür hast, dann wirst du wieder ausgebuddelt oder so. Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen idealisiert, diese Vorstellung, dass man da irgendwie ewig drin bleibt und sich jeder, also ja, man wird halt irgendwann ausgebuddelt, wenn kein Geld mehr gezahlt wird für den Platz. Und wenn du kompostiert wirst, dann ist es so ein Verfahren, dass du halt wirklich in so ein Behältnis gelegt wirst und dann kommt da irgendwie Erde und Gras und ein paar so Zersetzungsbakterien dazu und dann bist du innerhalb von 30 Tagen ein Teil von diesem Ganzen und bist halt einfach wieder zu dem geworden, aus dem du gekommen bist, so finde ich. Und diesen Ansatz, diesen Gedanken, diesen Kreislauf finde ich einfach super schön. Was ich nämlich eigentlich auch total schön finde, diesen Gedanken, wie die das in Tibet machen, also mit der Himmelsbestattung. Mhm. Davon hast du bestimmt auch schon gehört.
Hast du in deinem Buch auch drüber geschrieben.
Ach so, ja, okay, siehst du mal, guck. Genau, ja, das war mir nämlich total wichtig, weil ich das so schön finde, weil den Menschen wird dann nochmal aus diesem Totenbuch der Tibeter vorgelesen und dann werden die an so einen ganz heiligen Platz gebracht und hört sich sehr brutal an, aber die werden halt zerstückelt. Und dann den Aasgeiern so vorgeworfen. Aber der Gedanke ist halt einfach, dass sie wieder Teil des Kreislaufs werden. Und das, was wir uns von der Natur genommen haben, geben wir mit unserem Körper, was ja nur eine Hülle ist, wieder zurück. Und den Ansatz finde ich eigentlich total schön. Abgesehen halt von diesem vielleicht ein bisschen brutalen Zerstückelungsprozess.
Aber ich finde auch dieser Gedanke von, man wird wieder Teil eines Kreislaufes, zu dem man eben dazugehört, irgendwie einfach ein toller Gedanke. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich viele Menschen dann fragen, was passiert dann danach, wenn ich in diesem Kreislauf wieder bin? Wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen, dass das natürlich eine Frage ist, die du oft gestellt bekommst, so, oder die auch ich in meiner Zeit im Kinderhospiz immer wieder gestellt bekommen habe. Und es ist so schwierig, Menschen so eine Checkliste zu geben. Das musst du sagen, wenn dich danach jemand fragt.
Es funktioniert halt auch irgendwie nicht.
Überhaupt nicht. Aber was würdest du Menschen raten, was man tun kann, um auf diese Frage zu antworten? Weil es ist ja sehr wahrscheinlich, dass jeder von uns mit Sterben, also es ist zu 100% wahrscheinlich, dass wir alle mal mit Sterbenden konfrontiert sind. Egal, ob es die Eltern sind oder die Großeltern. Was machen wir, wenn die Oma fragt, was passiert nach dem Tod? Was passiert mit mir?
Die sterbende Oma jetzt so.
Die sterbende
oder
Oma.
Sehr alte, ja. Ja. Weiß ich nicht, ich würde, glaube ich, entweder vielleicht auch die Frage zurückgeben und sagen, ja, was glaubst du denn? Und ansonsten finde ich als Impuls das vielleicht irgendwie ganz bedeutsam, sich mal darüber Gedanken zu machen, ob wir es wirklich immer alles wissen müssen. Also wir wissen ja auch nicht, was das Leben mit sich bringt. Das können wir auch nicht kontrollieren, das passiert halt. Gute wie weniger gute Sachen. Und warum müssen wir versuchen, auch im Danach schon, obwohl wir noch am Leben sind, versuchen, die Kontrolle darüber zu erlangen, was danach passiert? Also das zeigt ja nur wieder irgendwie so, dass wir uns so schwer damit tun, einfach Dinge auf uns zukommen zu lassen, dass wir nicht spontan irgendwie sein können, dass wir es nicht zulassen wollen, dass wir diese Kontrolle irgendwie immer brauchen. Sogar schon im Danach, obwohl wir noch im Jetzt sind.
Ja, ich glaube, es ist so diese, trotzdem diese Frage, die den Menschen irgendwie so wahnsinnig wichtig ist, ne, zu verstehen, was danach passiert oder was danach kommt. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, habe ich manchmal so das Gefühl, sich wirklich einfach, so wie du es tust und so wie es vielleicht auch viele andere Menschen inzwischen tun, sich mit dem eigenen Tod und mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und da so einen natürlichen Umgang mitzufinden.
Ja, und das kann ja auch ganz spielerisch sein. Also ich muss jetzt ja nicht irgendwie sagen, so, hier setze ich mir jetzt den Zeitslot und beschäftige mich mit meiner Endlichkeit, so. Sondern es geht ja darum, dass man, keine Ahnung, ne, wirklich einfach mal abends zusammensitzt, irgendwie bei einem Wein und ein paar Nüssen und keine Ahnung und redet mal halt dann über die eigene Vorstellung, so wie die Beerdigung aussehen könnte oder was auch vielleicht für Ängste damit einhergehen oder Wünsche und Vorstellungen, was danach vielleicht auch passieren könnte, so oder auch nicht.
Ich glaube, wichtig ist tatsächlich eben Denkanstöße zu geben, also zu bekommen, so und in den Austausch zu gehen mit Menschen. Und das ist ja das Wichtige, das ist dir ja so wichtig, weil das tun Menschen ja im Moment nicht. Mhm. Sie versuchen ja dieses Thema so auszublenden und zu sagen, nein, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen, das ist mir zu traurig. Und das ist aber ja deswegen auch irgendwie so ein Teufelskreis auch da. Und weil wir uns nicht damit auseinandersetzen, haben wir so viel Angst und wissen nicht, was passiert.
Ja.
Es ist so toll, dir zuzuhören, weil du so viele Dinge sagst, die in mir so viel bewegen und so Denkanstöße geben, dass ich mir denke, ah ja, guter Punkt, muss ich irgendwie einfach auch mal, muss ich mal drüber nachdenken und muss ich mal sacken lassen. Das ist
ja, tatsächlich, also ich kann ja gar nicht mehr darüber reden, weil das ja so mein ganzes Leben irgendwie ausfüllt und ich das ja auch so gerne mache und dann oft auch von Menschen, auch oft wildfremden Menschen gespiegelt bekomme, so nach einem Gespräch, oh, jetzt habe ich mich mit dir unterhalten, irgendwie oh, 1-2 Stunden über den Tod und es hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Und dann denke ich mir immer, boah, krass, wie geprägt wir schon sind davon und von dieser Vorstellung, dass dieses Thema einfach so schwer besetzt ist, dass es immer nur schwer und traurig und schwarz und dunkel daherkommt. Aber das ist es ja nicht. Nicht nur. Mhm. Und das Leben ist ja manchmal auch sehr düster. Und das ist aber irgendwie okay. So, hä? Passt doch irgendwie nicht so ganz zusammen.
Das stimmt. Aber ich finde es toll, dass du es tust ja auch mit deinem Buch eben, zu versuchen, das Thema so ein bisschen leichter zu machen. Oder eben du ja auch als Host des Instagram-Kanals 21 Gramm, wo ihr ja auch einfach versucht, dieses Thema immer wieder auf so eine ganz natürliche Art und Weise und auf so eine ganz ehrliche Art und Weise irgendwie darzustellen. Das finde ich total wichtig.
Ja, und auch zu gucken, ne, dass dieses Thema ja auch ganz viele Formen annehmen kann, ne? Egal, ob das jetzt über ein Buch ist, über Instagram. Oder ich glaube, das braucht es auch, weil jeder sich mit was anderem wohler fühlt. Also manche sagen, boah, ich lese total gerne, dann habe ich so eine 1-zu-1 Beziehung, aber manche gucken vielleicht lieber solche Insta-Stories an oder ja. Finde ich auch total schön, wenn das im Feed so einfach kommt, ne, irgendwelche, weiß ich nicht, Essenssachen, Kochrezept und dann kommt auf einmal so Trauer um das geliebte Haustier und dann bleibt man vielleicht mal kurz stehen und denkt sich so, ah ja, okay, und was ist mir jetzt wichtiger, so das Kochrezept oder wie gehe ich mit dieser Trauer um ein Haustier oder um einen Menschen um oder beschäftige ich mich mal damit, was es auch für digitale Möglichkeiten gibt oder digitaler Nachlass, keine Ahnung, es ist ja wirklich so eine Never-Ending-Story, wenn es um das Thema Endlichkeit geht.
Aber großartiger Punkt, digitaler Nachlass ist so dieses Gefühl von, wir leben in einer sehr digitalen Welt mit sozialen Netzwerken und auch da gibt's ja durchaus irgendwie Möglichkeiten, ein Stück weit weiterzuleben, ne? Also ich finde das irgendwie einen spannenden Punkt. Also es haben wir schon drüber gesprochen, es gibt ja so eine Art Audio-Tagebücher von Menschen, die wissen, dass sie bald sterben werden und das dann quasi für Kinder oder die Familie und Freunde irgendwie ja aufzeichnen und sprechen. Das ist
oder auch
toll.
Das habe ich jetzt schon öfter gehört, so Briefe zu schreiben, ne? Also wenn jetzt man weiß, okay, man hat vielleicht nicht mehr so lange, man wird seine eigenen Kinder nicht aufwachsen sehen, dass man denen dann immer wieder Briefe schreibt zu jedem Geburtstag oder so und dass man da so mitwachsen kann, obwohl man in dieser Körperlichkeit nicht mehr da ist. Aber ich glaube da auf jeden Fall ganz fest daran, dass uns sowieso die verstorbenen Menschen nie ganz verlassen. Also ich weiß nicht, das ist auch bei meinen Begleitungen so, das ist ganz komisch, aber dass ich total oft an so verschiedene Menschen denke, als ob ich das manchmal so im Leben irgendwie, also überhaupt nicht negativ triggert, aber die sind dann einfach da. Die kommen dann auf einmal wieder zu mir und das hat für mich aber was total Beruhigendes, weil ich weiß, die sind irgendwie auch so mit an meiner Seite und die haben mich einen Teil meines Lebens sehr begleitet und ich die und irgendwie sind sie immer noch so ein Teil davon, aber also wirklich überhaupt nicht irgendwie auf eine toxische Art und Weise, sondern so ganz leicht sind sie einfach noch so da und ploppen immer mal wieder auf und das ist ein total beruhigendes Gefühl zu wissen, dass man ja auch irgendwie nie alleine ist.
Weil du gerade gesagt hast, eben Menschen, die du ja begleitest, ein Stück weit in ihrem Leben und sie auch dich in deinem Leben. Das ist immer schwierig, glaube ich, zu beantworten. Aber hast du so eine Begegnung eines Menschen, den du begleitet hast in seiner letzten Lebensphase, die dich besonders berührt hat irgendwie in deiner Arbeit?
Also ich glaube, das sind wirklich alle auf eine ganz unterschiedliche und besondere Art und Weise. Aber natürlich Menschen, die ich sehr, sehr viel länger und intensiver begleitet habe, die sind dann noch mal näher dran. Aber dadurch, dass ich das jetzt schon seit so 7-8 Jahren mache, habe ich mich auch weiterentwickelt oder verändert. Und damals mit 20, als ich gerade frisch auf die Palli gekommen bin, da war da eine sehr junge Frau. Also ich meine, gut, jetzt bin ich 27 so. Damals war ich 20 und sie war Anfang 30 und ich merke so, jetzt komme ich ihrem Alter auch immer näher und sie ist dann auch gestorben. Wir haben uns ganz oft wieder getroffen, obwohl das irgendwie nie so geplant war. Aber da hat man auch mal gemerkt, so, dass man das Leben halt auch nicht planen kann. Es passiert alles irgendwie so. Und das war sehr, sehr, sehr intensiv zu dieser Zeit, vor allem, weil sie eine der ersten Menschen war, die ich so wirklich begleitet habe. Und jetzt aber auch von einem guten Jahr und der Todestag hat sich jetzt auch irgendwie vorgestern zum ersten Mal gejährt, da habe ich dann auch gemerkt, boah, das war irgendwie krass, vor allem, weil ich jetzt ja auch an einem neuen Buch schreibe und das bald auch rauskommt und ich diese Geschichte von diesem Mann, den ich da auch wirklich sehr intensiv nochmal begleiten durfte, nochmal aufgeschrieben, nochmal so durchlebt habe, auch einfach aus einer anderen Perspektive, weil es jetzt einfach schon ein Jahr her war. Und dann zum Ende des Kapitels, als ich fertig war, habe ich festgestellt, so, boah, krass, ich habe mir jetzt genau diese Geschichte ausgesucht und ich habe ja noch ein paar zu schreiben, aber ich hatte intuitiv irgendwie das Gefühl, ich muss die jetzt schreiben und habe dann erst im Nachhinein gecheckt, dass es jetzt dieser Todestag war. Und ich glaube, das soll dann alles auch irgendwie so sein, dass ich nochmal genau in dieser intensiven Zeit, in der ich ihn begleitet habe, auf einmal nochmal diese Geschichte Revue passieren ließ. Und das war irgendwie ganz ganz, ganz besonders intensiv, ja. Und da war ich wirklich sehr viel bei ihm, so teilweise auch bis früh um 4 in der Nacht saß ich da in seinem Bett und man hat einfach immer mehr gemerkt, wie er sich immer mehr verabschiedet und trotzdem auch ruhiger geworden ist, wenn ich gekommen bin. Und das war einfach krass zu sehen, wie diese ganze Welt schrumpft auf die Größe von diesem Zimmer, auf diese Beziehung zwischen mir und ihm und das jetzt nochmal durchzuleben, das war schon intensiv, aber das gehört halt auch zum Leben dazu und ich finde es total schön und wichtig und da merke ich auch irgendwie, ist er ja noch da, aber anders.
Oh krass, ich bin so bei sowas immer sehr nah am Wasser gebaut und will dann immer nie, also ich, nicht weil ich traurig bin, sondern weil es mich so berührt, das von dir so zu hören, diese Formulierung, die du wählst, zu sagen, ey krass, das ganze Leben schrumpft auf diese Größe dieses Zimmers und diese Energie und ich habe manchmal das Gefühl, dass du all diese Energie, die du bekommst durch die Begleitung dieser Menschen irgendwie in dir trägst und auch deswegen so viel Fröhlichkeit und so viel Lebensfreude, die jetzt quasi in meiner Küche mir wieder gegenüber sitzt irgendwie. Das ist, ja, ich finde das eine super tolle Begegnung mit dir irgendwie jetzt auch hier zu sitzen und zu reden.
Ja, ich finde es auch sehr schön und es ist natürlich auch nicht immer so, weil ich finde, es kommt immer auf das Gegenüber an, wie wohl ich mich dann auch fühle, dass ich auch diese Formulierungen gerade finde. Mhm. Also deswegen ist es auch ein großes Geschenk, das mit dir so teilen zu dürfen, weil das, finde ich, immer nur in Resonanz passieren kann.
Total, wie gut, dass wir das, dass meine Küche so ein guter Nährboden dafür ist, um über das Thema Tod zu reden. Ich glaube, man könnte und müsste und sollte eigentlich noch viel mehr und viel länger darüber reden, aber ich fand das auch ganz spannend, was du vorhin gesagt hast, dieses einfach mal mit Freunden bei einem Glas Wein zusammensetzen und ich glaube, das Einzige, was wir zwei an dieser Stelle tun können, ist so ein bisschen Impulse geben, Menschen zu zeigen, das Thema ist nicht nur traurig und schwer, sondern ja, ist es auch, aber so wie du vorhin gesagt hast, ist das Leben auch und Leben und Tod gehören ja irgendwie einfach auch zusammen. Gibt's trotzdem etwas, was du dir wünschst für dich persönlich, für deine Zukunft, für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Gesellschaft?
Also ich glaube, die Welt wäre auf jeden Fall ein sehr viel besserer Ort, wenn wir uns diesem Thema einfach mehr öffnen würden. Also in vielerlei Hinsicht, auch jetzt im Hinblick auf die aktuelle gesellschaftliche Situation, wo ich dann auch irgendwie mir denke, ach, wäre jetzt nicht mal so schlecht, wenn jemand aus der Politik irgendwie in Markus Söder, in Christian Lindner und Olaf Scholz irgendwie mal auf die Palli geht und wirklich ganz nah dran ist. Also es geht dann immer nur um so Oberflächlichkeiten und auch diese Zuschreibung, Schönheit, Macht und Geld Und das Wesentliche wird so aus dem Blick genommen. Und deswegen finde ich, glaube ich, würden wir viel mehr das Leben spüren können, wenn wir auch dem Thema mehr Platz geben würden. Ich glaube, das braucht es irgendwie, dass sich auch wirklich was verändert. Strukturell so ganz allgemein.
Ich glaube, das ist ein wahnsinnig gutes Schlusswort irgendwie und ein toller Wunsch. Danke dir, Johanna, für deine Arbeit, die du mit den Menschen machst, aber auch, um darauf aufmerksam zu machen, mit deinen Büchern bei Instagram, eben bei 21 Gramm. Und danke, dass du heute hier warst.
Sehr, sehr gerne, ja.
Es war wirklich ein tolles Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen und habe das Gefühl, und das, obwohl ich mich auch schon so viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich jetzt irgendwie noch mal näher dran an dem Tod. Und das ist ein cooles Gefühl.
Voll schön, ja, das freut mich sehr.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.